Der Böhmwind. Erster Teil. Frühlingserwachen mit entferntem Honiggeruch. Kaffee weht schillernd durch den Flur, Schafscheiße ganz sanft im Rachen, prägnante Wolle, Pulloverpollen, der blühende Garten, Tempus fugit. Adam kann das jetzt riechen, zumindest eine Femtosekunde lang, sogar die Linzer Torte von letzter Woche, deren Krumen im wasserblauen Kunststofffaserflocati keimen. Und wer weiß, eines Tages hängen vielleicht Kuchennüsse an den jungen Trieben, die Sonne Österreichs. Alles rinnt den Bach hinunter, und eigentlich wäre die Dame fast ersoffen, wenn nicht ein Lastwagen sie herausgezogen hätte, als schon der Sumpf derart nach ihr gierte, sie Schlamm dreckig zu machen wünschte. Die Kleider klebten an ihrem Portemonnaie und außerdem unter ihrer Haut. Durch die Poren drückten sich Moose, Schleimsand, Kraut, die Augen riesengroß, schwarz, rund, oxidierte Schädeldecke, von Fell voll, silbriger Bewuchs des Doppelbalkons. Die Stelzen ruderten quick mit halber Kraft voraus. Der Lastwagen beschleunigte sauerstoffgefräßig, sie fasste die Anhängerkupplung, voller Schmiere das starke, steife Stück. Zwischen ihren Fingern glitschte das Maschinenöl, spritzte ihr Reste ins Gesicht. Der Auspuff föhnte ihr Haar zu einer ehernen Skulptur nach hinten. Als sie dann auf der Straße lag, keuchte das dunkle, fordernde Loch. Autos hupten in langsamer Vorbeifahrt. Sie gehörte niemandem. Sie gehörte jetzt niemandem mehr. Das Aufblitzen der Scheinwerfer eines sich nähernden Knutson-Taunus fräst für kurze Zeit einen gespenstischen Schein in die Nacht. Die Häuser entlang der Schlossstraße wirken wie übrig gebliebene Kulissen aus Alain Resnais letztes Jahr in Marienbad, wo die Komposition stets wichtiger ist als die Aktion, die Sinneseindrücke persönlicher als die Interpretation. Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. Ein Schattenregister. Gitternetz der Beobachtung. Verschwunden ist das, was die Pupille nicht streift. Ein ungesehener Winkel, möglicherweise ein Scheunentor, ein Stein unter der Brücke, ein Grashalm im Wasser neben dem eigenen Gesicht. Etwas, das nicht getan wurde, das nie getan wurde, schleppt sich durch die Straßen, wird vielleicht von fremden Gezeiten geträumt, wird vielleicht im späteren Verlauf erinnert, kann nicht aus seiner Zelle entkommen, bleibt in der Wahrscheinlichkeit stecken, in einem falschen Hals, nur eine Gräte der Historie. Hungrige, witternde Rehe stehen unter geschlossenen Kronendächern und ein Fuchs schnürt unruhig um das Dorf, selbst Teil der Low-Key-Beleuchtung, ausgelöst durch versprengt herumeilende Himmelskörper. Die Zeit hat sich aus den Dörfern in die Städte zurückgezogen, in die großen, ruhelosen Metropolen, zu Neonlichtern, zu Fassaden, die pausenlos Reklame ausspeien wie Wahrsager. Die Städte sind ohne ein Jenseits, sind nur Gegenwart, Rotation und Umschlag. Hingegen ist in den Dörfern die Zeit entschlafen. In all dieser Zeitlosigkeit aber funkeln bereitwillig Sterne über Schlaf und Traum und reinigen die Skulpturen menschlicher Behausung. Der Wetterbericht hat das gewaltige Getöse unerwähnt gelassen, weil den barometrischen Frosch nicht ausgepackt, den Sturmwind nicht angekündigt, der sich zunächst über Mülleimer hermacht, wie ein zorniges Kind Zweige von den Bäumen der Alleen bricht, und die herabstürzenden Tropfen in jeden verfügbaren Winkel wirbelt. Wer in den Betten liegt, wird durch das Trommeln gegen die Fensterscheiben und geschlossenen Fensterläden dazu ermuntert, sich tiefer in den Schlummer zu begeben. Niemand wagt sich um diese Zeit hinaus. Wie es aussieht, wird es einen neuen Tag nicht geben. Es beginnt mit einer jähen Wolke, unangenehm schwarz und quälend wie ein böser Gedanke. Und ebenso plötzlich entlädt sich diese Wolke, die pumpend die leuchtenden Sterne verdeckt. Capella in der Konstellation Fuhrmann, Pollux in den Zwillingen, Prokion im kleinen Hund. Das bedrohliche Massiv hat unscheinbar begonnen, als Cumulus humilis, nicht zu unterscheiden von einem Papiertaschentuch, das von einem Hochhausbalkon geworfen, trudelnd in der Tiefe den Wind zu reiten versucht, unbeachtet von jenen, die ab und zu zwinkernd den Kopf in den knirschenden Nacken legen, um zu erkennen, was da oben vor sich geht. Als kondensierter Atem zieht das Wölkchen einer Herde halbstarker Gewitterwolken nach, verliert dann jegliche Spur von ihnen und bebt seinem persönlichen Bestimmungsort entgegen. Einmal nur gebraucht zu werden, den Himmel zu verdunkeln, elektrische Ladung auf sich zu ziehen, um damit Tonnen von Regenwasser auszulösen, das ist der Traum eines jeden heranwachsenden Nebelknäuels, Teil des angeblichen Zufalls, der sich im Kupferkessel der Troposphäre zusammenbraut. Wird das Wölkchen nicht bereits besungen? Mit jedem Dum-di-dum erklingt sein Name, der zur Gänze Dum-di-dum-wisch lautet. Die Wolke ist eindeutig zu jung, um sich noch an Goethe zu erinnern, der sich auf der Luisenburg in den Granit verliebt hatte. Allzu kurz währt ein dunstiges Leben. Nur wenige, die als gewaltiges Gewitter ihre Karriere beenden, bringen es überhaupt zu Ruhm. Galveston, Betsy, Ines, Boiler. Aus Adams Notizbuch. Ich bin im Schloss gewesen, denn dort lebten wir neben der schmerzlindernden Kanzblume am Flussrand, überginstert mit diesem morschen Zaun, der sich die Zähne aushob, frisch gebrochene Latten, von den Fähen im Trittbild wechselnder Schrittlängen mit dem Wildwuchs Hand in Hand. Am Johannistag steckt in den Mulden Bergwohlverleih, um den Bilmenschneider zu verschrecken. Schandhaube oder Hahnenkamm, das Geschenk an dich. Es biegt sich um deine Nase, lässt sich für immer Frühling nennen, für immer aufgetanes Wunder, immer First auf Fürsten, ochsenköpfig, schneebebergt. Die Novelle, hört es sagen, von der abgerollten Rolle gelesen, als stünd er da in Stulpen mit diesem Erlass und kann die Kurrentschrift schlecht lesen, scharrt auf dem Podest, ein Knopf weist auf eine Schublade hin, die unter dem Retor noch andere Rotuli enthält, frikative Labiale, hier etwas Speichel in den Backenofen fahren lassen, an der Zunge zunken, wie eine Zitze zu Zellen, schnaupen durch ein einziges Nasenloch, atempfeifend ausstoßen, Luft anhalten um einen roten Kopf. Fast wäre ich es gewesen, der es versäumte, dich reich zu illuminieren. Vom Tal zur Höhe ist es nicht einmal halb so weit wie gedacht. Die Abkürzung ist nur ein vorübergehender Schwindel. Das Anrecht, mit den Fingern im Nacken zu graben, hat der Sturm. Schwarz ist die Wolke, schwarz das Licht. Man kann diese Hände, die aus dem Mauerwerk ragen, nur schütteln, sehen kann man sie nicht. Also wieder Nacht, wieder Schlaf und immer sofort. Die Träume, die ich mir nicht merken kann, lasse ich mir wiederholen. Es bringt hingegen nichts, sich den Tag zu merken. Das ist mehr was für die Kleinen, deren Tage randvoll sind mit Ungereimtheiten der eigenen Existenz. Dieser Überfluss, der in die Gräben rinnt, dieser fett sprudelnde Oneirokritikon, wenn so ein Fluss hieße, heißt das. Und irgendwo ist immer Licht. Die gebeugten, die gebückten Szenen, würdelos angeflimmert. Ich erinnere mich nicht, ich müsste raten. Wie du weißt, will ich nicht wirklich wandern, nur ferngehen ist mein Ziel. Die Cumulus humilis genießt die gegenwärtig stattfindende Konvektion. Thermische Energie kitzelt sie so lange, bis sie die Grenzschicht der Troposphäre durchstößt. In der Folge werden ganze 5 Häuser allein in schwarzen Hammer abgedeckt. Zaunlatten fliegen wie olympische Speere durch die Luft. Konrad Hartlings Taubenschlag, der neben der gewaltigen Linde auf einem phallusähnlichen Pfahl in ein hölzernes Miniaturschlösschen mündet, das wohl das gleich gegenüber zu bestaunende echte Jagdschloss verstörend ungenau nachbilden sollte, wird aus seinem Betonsockel gefetzt. Eine Woche später hat er es wieder aufgebaut, aber keines der dort heimischen Tiere kehrt je zurück. Bei Händelhammer, wo die Nordufer der Eger steil abfallen, rutscht ein ganzer Hang ab. Auf den nach Süden gewandten Ackerflächen, die hauptsächlich aus verwitterten Granitporphyr bestehen, findet der aggressive Wind seine passende Munition in Form von Felsbrocken unterschiedlichster Größe, die er im Vorbeistürmen aufklaubt und gegen Hauswände wirft. Etliche Scheiben bersten unter den zeternden Elementen. Die Hauptzerstörungslinie befindet sich jedoch parallel zur Schlossstraße, die sich von Tierstein kommend an der Hohen Mühle vorbei wie eine träge Schlange durch Kaiserhammer windet, dort zur Egerstraße wird und dann über Schwarzenhammer und Stabhammer durch den Selberforst am dortigen Schausteinbruch vorbei direkt in die Porzellanstadt Zelb hineinführt. Der Ort wirkt friedlich, aber leer. Die Kulisse steht seit Jahrzehnten unverändert. Wenn es je ein Geisterdorf gegeben hat, dann ist es Schwarzenhammer, zu unwichtig, um erneuert und restauriert zu werden. Aufrechterhalten durch die Erinnerung der Fortgegangenen und der Toten, die ihre Energien hier zurückließen, die Koffer des Lebens, das sie führten. Sie können zurückkehren, wenn ihre Häuser noch stehen, wenn es einen Gegenstand gibt, mit dem sie verschmolzen sind. Sie benötigen ihre Nachfahren nicht, keinen trauernden Verstand, der sie nicht loslässt. Der Körper ist stets nur die Flasche des Geistes. Was sie brauchen, ist das Tableau, eine Anordnung von Bauwerken, Straßen, Gassen und Wegen. Wie bei einem Tresorzahlenschloss können dann die Korridore geöffnet werden, zeitenunabhängig, in beide Richtungen begehbar. Die Vergangenheit sitzt gerne in ihrem alten Lehnstuhl, um das Treiben zu beobachten, das sich um die Zukunft dreht, um das Ausweiten von Raum durch Bewegung. Kindheiten tauchen auf, nachtbehemdet, wie ein Schock, nicht nur wie eine Brise. Die Nacht ist ein lebendiges Beben, die Buntspechte holzen und rattern mit ihren Schnabeläxten tief in die Bäume hinein, die sofort damit beginnen, ihre Nadeln fallen zu lassen. Johanna sieht die Wolke laut poltrig anrollen, die Schönheit der Zerstörung im Gepäck, erblickt den Zauber sich entladender Blitze. Ihr Strickzeug ruht auf dem donnigen Polstersessel mit Tartanmuster im Eck, das dort den Embryo eines Pullovers aufspießt. Auge in Auge mit der Spiegelung, die noch von einem abgerissenen Giebel reflektiert wird und ihr kurz zulächelt, um dann mit nicht wenig Getöse von der Linde abzuprallen und zerschmettert liegen zu bleiben, bemerkt sie als erste das Fehlen des Taubenschlags. Trotz fehlender Unterspannbahn, schadhafter Blecharbeiten an Gesimsen und Kehlen, trotz versotterter Schornsteinköpfe, dem Schädlingsbefall im nicht gedämmten Dachstuhl, den Rissen im Putz, dem Schädlingsbefall an den Holzbalkendecken, den schadhaften Holzdielen, den feuchten Kellerwänden und der aufsteigenden Feuchte durch eine fehlende Abdichtung, durch schadhafte Zinnabdeckungen an den hervorstehenden Fassadenteilen, den angefaulten Balkenauflegern der Geschossdecken, den Holzbalkendecken mit ungenügendem Schallschutz, dem schadhaften Innenputz, der direkten Schallübertragung durch die Treppen, den abgeplatzten Betondecken im massiven Keller mit der zu geringen Deckenhöhe, gibt sie sich unbekümmert. Nichts rinnt so schön von dannen wie flüssige Nacht. Nichts ist stärker als ein wilder Traum, der wahr wird. Johanna, im Taft alternder Monde, wendet sich ab, sieht kurz nach, ob ihr Mann, der im großen Bettgestade schwimmt, nur der federhaarige Kopf zeigt heraus, noch atmet und legt sich dann auf ihr eigens dafür hergerichtetes Kanapee. Sie hat zu viel erlebt, um sich noch einen Gesichtsausdruck zu gönnen, der Erstaunen ausdrückt. Abwasser gurgelt penetrant durch marode Rohre, verborgen im Fleisch der Hauswände, eine Welt zugekleisterter Löcher, versteckter Eingeweide. Ein erster Traum, ein zweiter Traum in diesem, das Geräusch sterbender Mäuse, ihre Kadaver in den Rinnstein gespült, freigelegt von der Ebbe böse funkelnder Straßen, die überall hinführen, nicht aber zu einem Ziel. Die Nacht fiakert zurück und hinterlässt einen Sägenschärfer aus Hebans in der Nähe des Sägewerks an der Hohen Mühle, das auf seinem Gelände auch eine Fischzucht ermöglicht, deren Ergebnisse dann in Buchen, Weiden, Erlen, Birken, Bappel und Eschenspäne in den Schlot gehängt werden, um heiß zu räuchern. Fleischrauch erhebt sich und bildet Fischskelette in der Luft, vergänglich wie ein Ameisenleben. Der Fischfang hat hier eine seltsame Tradition, ungewöhnlich für ein Land, das sich so weit entfernt vom Meer befindet, obwohl sich im Präkambrium eine stolze Schwemme hier einsam fühlte. Der Körper liegt im zugeschneiten Graben über einem erfrorenen Maulwurfhügel. Der rechte Arm war vielleicht nie da gewesen, ansonsten fehlt er. Hohenner, zusammengerafft wie ein Konturwesen Wilhelm Buschger Prägung, glaubt nach einem ersten Sichten der Unfallstelle, man sieht sie sich von oben an und tropft dann ins Tal, an das unselige Zusammentreffen von Fleisch und Blechwerk, bis er die aufgerissene Kehle und das Loch im Thorax entdeckt. Die Organe, bis auf die halb gefressene Milz, sind ebenso verschwunden wie die Schnürsenkel. Teile des Gedärms liegen im harten Morast, und das Blut, wie ein Gürtel um das Opfer gemalt, wirkt einen Schutzkreis und blendet die Augen. So sehr hebt es sich leuchtend vom Schnee ab. Hohenner winkt mit einer schlaffen Bewegung Bernd Michels herbei, der diesen Einsatz leitet, aber derzeit nichts anderes tut, als fassungslos in den Himmel zu blicken. Ein wahrhaft tröstender Anblick ist dieses gefühllose Nichts dort oben, das sich als Zeuge nicht gut eignet, während seine Beamten Schnee schaufeln, um den baldigen Abtransport der Überreste zu ermöglichen.
Alles in Ordnung mit Ihnen?
Als ob er in einem Watteraum säße, ohne die Andeutung eines Echos. Das Auftauchen des Traumes ist ein rituelles Fest in der Mitte verworrener Köpfe. Der Speiseröhrensphinkter schließt nicht mehr so ganz. Hinter sich errät er gerade noch das Gestern, packt sich an den Haaren und schleudert sich von oben hinab auf die Straße, die sich prall unter ihm windet. Die Vernunft ist ein Loch, sie füllt sich mit dem Saft der Weisheit und bleibt schalstehend zurück. Michels hört die verlorenen Worte und weiß nicht, ob er darauf antworten soll. Es gefällt ihm nicht, eine weitere schlaflose Nacht vor sich zu wissen, auch wenn der Tag noch nicht einmal richtig begonnen hat. Das Universum ist geisterhaft in seiner Lehre. Die große Unendlichkeit macht ihn verlegen. Er weiß nicht, wie er sich fühlen könnte.
Kommt ganz darauf an, was ich heute Nacht träumen werde. Ich verstehe so wenig von dem hier. Da gibt es eine unbestimmbare Distanz zwischen mir und dem, was ich sehe. Ich müsste laut aussprechen, was das ist, aber ich weiß es natürlich nicht.
Hohenner nickt in Richtung des Grabens, dem vorläufigen Grab.
Das sieht nicht wie ein Unfall aus, das haben Sie sicher selbst schon erkannt.
Die sachliche, leicht im Rachen rollende Stimme Hohenners passt ausgezeichnet in diese Schneelandschaft hinein. Michels schnaubt Schnee aus seinem Nasenbart, kramt nach einem Taschentuch. Er friert, aber das tut er immer. Er kratzt sich verstohlen durch die Hosentasche an der Seite seines Hodens, aber auch das tut er immer. Handschuhe schneeweiß, so wie manche Schwäne singen. Fleischkugeln in einer Muskat-Brandybeize. Liebe und Traum, die beiden bedeutendsten ästhetischen Phänomene.
Wenn Sie es genau wissen wollen, ich glaube an ein Tier. Wir brauchen einen Jäger vor Ort, ich bin kein Gerichtsmediziner.
Er glaubt an ein Tier, wie andere Menschen an die Jungfrau, denkt Michels. Hohenners starrer Blick widmet sich dem Geschehen um die Tragödie herum. Dort wird eindeutig zu viel Schnee abgetragen, es grünt unter den Spaten und die Spuren ziehen sich in ihre Herberge zurück. Neben den Bachrunzen biegen sich bucklig die Zweige der Lärchen mit ihrem Säbelwuchs. Sie bedecken mit ihrer Dachung das Blattgefieder, vernähen anhand ihrer grünen Nadeln den blauen Himmel mit dem Ende ihres dreckigen Saums. Und der Ort erscheint wie mit Schritten abgemessen, zurückgelassen für ein anderes Ziel von Ewigkeiten, für das Ziel zu bleiben. Endet der Horizont, weicht man aus in ein nächtliches Dasein, beendet den Mistzudel der Realität mit der einfachen Gabe, sich ausknipsen zu können. So lieben wir. Wir kochen die magische Suppe ab, in der freilich auch ein Anteil der selten gefundenen Springwurzel schwimmen muss, und fischen nach den feisten Brocken, die nach oben querlen. Als da können sein Knollensellerie, Porree, Pastinaken und Topinambur. Es wäre nicht dasselbe, würden wir das Geschlampe nach Bauernsitte einfach über den Tisch in die vorgekerbten Tellermulden gießen, denn dann läge nur alles hingeschüttet vor uns, ohne den Reim, den wir uns über das Essen machen könnten. Das Vergnügen aber, in den warmnassen Schwaden des Kesseldampfs zu stehen und mit starren Augen in der Hitze herumzufummeln, hier eine Wange, dort sogar ein Lächeln in den Wogen des kochenden Wassers zu entdecken, das unser Gemüse bald an die Oberfläche wirbelt, gleich aber wieder nach unten zieht,
bereitet uns die natürliche Freude des Schwerenöters, der nach den wirklichen Wölbungen in schummrigen Hirtenhäusern Ausschau hält, aber nichts sieht außer Kerzen und Lampen und sich so das Seine selbst zusammenspinnt.
»Haben Sie überhaupt welche gesehen? Was soll ich denn gesehen haben?«
»Tit-tat-toe, here I go, three jolly butcher boys all in a row.«
»Spuren von einem Tier?«
»Nein, nein, nein, er hat keine Spuren gesehen. Seltsamerweise beunruhigt ihn das nicht. Es gibt hier schon immer Phänomene, die direkt aus dem Bayreuther Festspielhaus zu kommen scheinen. Ob zwar die Eger nicht der Rhein ist und der Nachtberg nicht der Venusberg des Tannhäuser, glüht das Sechsämterland geradezu vor Sagen, die sich allerdings geweigert haben, in der Bücherwelt zu verbleiben. Von Millionen zarten Nadeln gestochen, drängelt die Welt die Vision des Gebarens in sich hinein, liegt im Warmen, im Hort, im Schoß, im Mandelkern, zwischen aufgetürmten Lippen. Sage dich los von erkämpften Dingen, von der Gestalt am Fenster, die der Schnee heranweht, die Eiskönigin, die aus der Kälte heraus neue Kräfte bringt. Erkämpfe dir das Schloss in einer morgenblauen, eisernen Rüstung. Der Geharnischte friert in den Boden hinein.
Numa Pompilius, der sich mit der Nymphe Egeria verbuhlt hatte, studierte nicht wenig die Weisheit der Assyrer. Er besaß von ihnen nun die Kunst der Erzeugung und Lenkung des Blitzes. Aber bereits sein Nachfolger im alten Rom, Tullius, lenkte den Blitz so schlecht, dass er von ihm erschlagen wurde und somit das Geheimnis verloren ging. Wenn es heute über mich hinwegdonnert, dann zögere ich nun nicht mehr, der Karte zu folgen, die sich durch das Blitzgewitter erkennen lassen wird. Dahin habe ich mich gebracht, und all die angehäuften Schriften waren nur mehr Klatsch gegen die echten Grimoiren, Bücher, die so unscheinbar waren, dass man sich nicht einmal ihres Autors versicherte, sie nicht einmal in die Hand nahm, in so einem schlechten Zustand fanden sie sich. Um als Zauberbücher auch wirklich erkannt werden zu können, müssten sie jedoch auch mit ihrer Fertigung prahlen. Man muss ihnen gleich ansehen, dass einen der Geist darin völlig erschlägt. Man muss dem Buch ansehen, dass man es nicht begreifen wird. Die ausschwitzende Aura muss das Gelüst nach Jahrhunderten entfachen, in die hinein wir uns dann breitbeinig zu stellen wagen, um zu rufen: »Kommet, ihr Weltgeschichtler, streunt an mir vorbei, zwickt mich in mein fettes Hinterteil, ich will denn auch meinen Arsch aus der Träumerei erwachen sehen. Hier wird jetzt in die Geschichte hineingeschissen, geradewegs hinein in Napoleons Schlachten kacken wir, in die Gefilde Roms hinein.«
Der Krankenwagen trudelt ein und wendet ungestüm. Sein blaues Licht verscheucht die Schneeblindheit. Die weißbraune Grütze tropft aus den Radkästen. Beinahe gleichzeitig trifft ein neuer Funkspruch ein und plappert munter in Michels Volkswagen vor sich hin, der quer über der Straße steht. Die Beamten haben aufgehört, sich um die Bergung zu kümmern und diskutieren gebührlich auf Schaufeln, Besen und Rechen gestützt mit den Fahrern, die um jeden Preis hier durch wollen, anstatt die B15 zu nehmen, und dabei wild mit den Händen gestikulieren und damit ein neues Alphabet probelaufen lassen. Die meisten von ihnen sind ausgestiegen, heben sich gegen den Horizont ab wie Manschetten, die das Bündchen der Landschaft verschließen, wie Stulpen am Rande der morgendlichen Szenerie, um sich nicht entgehen zu lassen, was sich dann vielleicht im Bekanntenkreis ausschlachten lässt. »Jetzt«, denkt Hohenner und schreitet zur Tat. Michels unterhält sich lebhaft mit der Zentrale. »Die Zeit ist gekommen.« Der Arzt beugt sich über Max Schirmer, wirft einen reflexhaften Blick zurück, keiner achtet auf ihn. »Bald werde ich Argos sein. Schatzkarten habe ich studiert und bin ihnen gefolgt, um Mist in meine Hände zu nehmen, längst verfallenes Zeugnis unedler Metalle.« Die Augen bleiben stumm. Mit Daumen und Zeigefinger zieht er die Lider des Leichnams nach oben, gar nicht so einfach bei dieser Kälte, fährt dann mit einem Löffel, vom Tränenapparat angefangen, in die Augenhöhle und durchtrennt dabei die Augenmuskulatur. Die beiden Augäpfel verstaut er in der Innentasche seines Mantels, hartgefroren, wie Murmeln fühlen sie sich an. Niemand da, der dir die Höhlen mit Gazellenmilch auswäscht. Ein verklärtes Lächeln bemächtigt sich seiner Lippen. In seinen Träumen zeigt Hohenner seine außergewöhnliche Kollektion allnächtlich dem Wanderer, der doch ein Gefangener ist, oder gerade weil er ein Gefangener ist, den er immer nur in seinen Träumen antrifft. Er nennt ihn den verbrannten Helden, denn im Traum weiß er Dinge über diese Erscheinung, die der heiligen Geschichte des Bartholomäus verblüffend nahe kommt. Gefallen sie dir?
Ja, sie gefallen mir. Woher hast du sie?
Ich habe sie mir erarbeitet. Sie gefallen dir wirklich?
Ja, wirklich. Sie sehen aus, als könnten sie sehen. Oh, sie konnten sehen. Sie sahen viel. Sie alle sahen Dinge, die ich nie gesehen habe. Hast du sie deshalb archiviert?
Ich habe sie archiviert, damit sie weiterhin sehen können. Niemals damit aufhören zu sehen. In sich gekehrt. Niemals müde. Sie haben keine Lider. Sie können nicht schlafen. Sie werden immer weiter sehen. Sie werden Dinge sehen, die ich nie sah.
Der Himmel prangt Maulbeerfarben. Wolken galoppieren in undefinierbarer Geschwindigkeit dahin, verschwinden hinter dem Irrlicht, tauchen erneut wieder auf. Man kommt aus dem Nirgendwo und man geht nirgendwo hin. Nur Augen sieht er in seinen Träumen, weit aufgerissen starren sie ihn lidlos an. Er sieht Menschen, die in jeder ihrer Körperöffnung jeweils ein Auge stecken haben, dort aber, wo sie von Natur aus hingehören, klaffen Abgründe, winden sich Maden, die aus dem Gewebe hängen, das mit Schwert und Lanze gegen die Verwesung streitet. Die Welt braucht einen Beobachter. Das Gesetz der Existenz ist von einem Zuschauer abhängig. Quälende Blicke, gequälte Blicke. Sämtliche Rezeptoren sind blind für die Qualität der Reize, sprechen lediglich auf die Quantität an. Weder Licht noch Farben sind da draußen, kein violetter Himmel, nur Wellen, Wellen, Wellen. Weder Schall noch Musik sind da draußen, nur periodische Schwankungen der Luft. Weder Wärme noch Kälte sind da draußen, nur Moleküle, die sich mit kinetischer Energie bewegen.
Alle mal herhören, es gibt noch einen,
ruft Michels neben seinem Wagen stehend, das Funkgerät in der Hand, ein unfassbares Instrument, bedient von einem fassungslosen Menschen.
Herr Doktor, Sie sollten mit mir kommen.
Aus Adams Notizbuch. Der Winter schnitt mir Scheiben aus dem Geist und legte Erinnerungen hinein. Wollte ich diese Geschichte erfinden, ich hätte es nicht gekonnt. Michels traf ich nie, aber Hohenner schnürte meinen linken Daumen wieder zusammen, als ich im Rattensteinbruch in eine kaputte Colaflasche fiel. Er musste bereits als Greis aus seiner Mutter evakuiert worden sein. Ich hatte mich gegen die Spritze direkt in die Wunde gewehrt, mit kläglichem Erfolg. Ein andermal schnitt mir die Brotmaschine einen anderen Finger beinahe ab, aber jetzt kannten wir uns. Ich wusste nicht, dass er mir lieber die Augen verarztet hätte, oder war das Einbildung? Einer, der den Perlen verfallen war, die in Gesichtern glänzen.
Garn, Garn, Garn ist alles, was ich habe. Garn, Garn, Garn ist alles, was ich brauch.
Nehmen wir einmal an, es hätte diese Leichen wirklich gegeben. Wer hätte dann davon erzählt? Die Tore nach Raha waren nie ganz geöffnet, aber auch nie ganz geschlossen. Wenn die Geschwindigkeit stimmt, sieht man die Zukunft nahen. Es ist ein Spiel der Philosophen. Bin ich am einen Ort, will ich zum anderen.
»Ich bin Ihnen übrigens sehr dankbar, dass Sie bei diesem Scheißwetter gekommen sind«,
sagt Michels zu seinem Lenkrad, so daß auch Hohenner es hören kann, der sich nicht die Mühe gemacht hat, den Sitz auf seine Größe einzustellen, wie Sperrholz auf dem Beifahrersitz lümmelt und nicht antwortet, weshalb er einen flüchtigen Blick von der Seite erntet, bevor Michels sich wieder auf seine 30 Stundenkilometer konzentriert. Hohenner sieht aus wie ein Bubo-Bubo mit tief hängenden Backen und nicht vorhandenen Lippen, mit einer Haarattrappe, die auf die Kopfhaut gemalt ist.
»Ich war neugierig«,
sagt der Arzt nach reichlicher Verzögerung.
»Außerdem habe ich nicht viel zu tun.«
Die Augen in seiner Manteltasche tauen auf, er kann das nasse Erwachen fühlen. Vielleicht hätte er eine Handvoll Schnee dazu packen sollen.
»Warum haben Sie die Straße gesperrt?« »Reaktion, nichts weiter. Ein kleines Gefühl von Ordnung. Sinnlos zwar, aber mir wird dadurch eindeutig wärmer hier drin.«
Michels boxt auf seinen Brustkorb. Die Landschaft wirkt wie die Übung eines arktischen Pinsels.
Mitten auf der Straße, vor der stillgelegten Porzellanfabrik Schumann und Schreider, steht jemand völlig eingehüllt in einen zu großen Pelzmantel und wedelt wie verrückt mit seinen Armen.
»Dann sind wir wohl da«,
sagt Michels. Die Leiche liegt nicht weit entfernt von der Straße, auf dem Bauch, im Schnee, vom Gestöber nahezu völlig abgedeckt, das allerdings nicht zu verbergen vermag, dass dem Körper der halbe Rücken fehlt. Der Schnee hat dort eine unregelmäßige Einbuchtung modelliert, das Tal der Sorge, und zieht sich nicht imstande, mit seinem reinen Weiß den purpurnen Ton zu überdecken. Auch hier fehlen einige Organe. Eine Niere liegt angenagt neben dem Kopf, der Darm bleibt unvollständig und ebenfalls die Milz. Die Bissspuren sind hier eindeutig zu erkennen. Hohenner bildet sich ein, die Wonne des verzogenen Mauls anhand der Spuren zu sehen, die Lust am Biss.
»Ein Wolf, sagen Sie?« »Ah, ich muss gestehen, ich weiß es nicht«, sagt er, und nach einem kurzen Zögern, »meine Mutter sagte früher immer, ich solle singen, wenn es dunkel wird. Aber es ist hell, nur um uns herum, weil wir zufällig sehen. Wären wir blind, was wäre dann? Ja, meinen Sie denn, Blinde singen die ganze Zeit? Das meine ich, aber Sie singen stumm. Sie sind ein merkwürdiger Arzt. Gestatten Sie mir die Frage, seit wann Sie nicht mehr praktizieren?«
»Erst seit wenigen Jahren nicht mehr. Man holt mich nur noch zu den Toten, also ist Mediziner vielleicht doch ein besserer Begriff. Sie dürfen mich aber auch Totenscheiningenieur nennen. Meine Neffen tun das, freche Mäuler, jeder einzelne von ihnen. Wissen Sie, lebende Patienten verwirren mich. Ich finde keinerlei Ruhe in ihrem Verhalten, und in ihren Augen entdecke ich stets nur den Wunsch nach einer anderen Welt. Aber Sie sind ja ebenfalls hier. Ich vermute, auch das ist kein Geschenk für Ihre Dienste.«
Jetzt sind wir auf einer maroden Leiter nach unten geklettert. Aber dieser verrückte Hund hat nicht Unrecht.
»Kille, kille, Osterlamm, wer will deine Därme haben?«
»Ich bin überhaupt nicht zuständig. Ich glaube nicht, dass es hier etwas zu untersuchen gibt.«
»Nichts oder alles? Gerüchte kann man nur untersuchen. In die Realität zwingen kann man sie nicht.«
»Ach, kennen Sie am Ende gar nicht die Geschichte des Jahrmarktkünstlers, der seinen Hund das allbekannte Profil Voltaires aus einer Brotscheibe herausfressen ließ? Das war zunächst auch nur ein Gerücht. Aber Sie wurden eines Besseren belehrt?«
»Mein Großvater sah es, damals in Paris.«
»Und es war ganz sicher Voltaire? Woher soll ich das wissen?«
Die beiden Männer sehen aus wie Schneegespenster. Michels erkundigt sich bei der Frau, die sie zum Fundort geführt hat, und stellt fest, dass ihre Gestikulation nicht nur vorhin außer Kontrolle geraten war. Sie fuchtelt unkoordiniert mit ihren Armen, und er muss sich vorsehen, nicht eine Hand ins Gesicht zu bekommen. Gesehen hat sie nichts, wollte nach etwaigen Sturmschäden Ausschau halten und fand dann etwas, das sie zunächst für einen entsorgten Teppich hielt. Michels schickt sie nach Hause. Windmühlenartig tappt sie von dannen.
»Was immer es war, es wollte nur an die Innereien. Leber, Niere, Lunge, Herz, die schmackhaften Kaldaunen. Sie sollten wirklich den Jäger informieren. Was jagen wir denn nun wirklich? Das verschleierte Bildnis zu Seys?
Oh, während ich damit beschäftigt bin, meinen Magen zu beruhigen, haben Sie sogar Farbe angenommen. Außerdem weiß ich nicht, wovon Sie reden.«
Hohenner schüttelt den Kopf. Frischer Schnee verabschiedet sich perlend aus seinen dünnen Haaren.
»Medizinisches Interesse. Blut gerät in Wallung, und Seys ist nur eine Metapher auf die Unergründlichkeit der Natur.«
Michels nickt und stapft davon, vergisst aber nicht, Hohenner zu seinem Auto einzuladen.
»Ich habe Kaffee dabei. Der schmeckt zwar wie Hochwasser in einem Kohlenkeller, aber er ist heiß und süß. Lieber nicht. Ich glaube, ich sehe mir die Wunden etwas genauer an, wenn Sie nichts dagegen haben. Geben Sie nur auf die Spuren Acht. Fassen Sie besser nichts an.«
»Ich fasse hier nichts an. Fast nichts.« Augen werfen die Reflexion zurück. Das ist wie in einen Spiegel sehen. Man kann sich darin betrachten. Oh ja, darf das aber nicht allzu lange tun. Höchstens, um sich eventuell die Borsten aus dem Gesicht zu sensen. Auf keinen Fall aus Eitelkeit. Abbild, Abklatsch, Augenlicht der tiefsten Tiefe. Aus Adams Notizbuch. Die Augenbirnen in den Nussschalen, in Regen gebadeten Prismen, also ein künstliches Land. Ohne mich zu kennen, bin ich gerannt und schüttelte Hände im Sturm Alabasters. Die Sagen vergessen, das Land unbekannt. So stehen die Ritter bei Grabe und schmettern Gewölk vom Gesicht in die Tiefe aus den Höhlen der Mesmerei. Dort hatten sie einst Schafe erschaffen, mit Wolle, durch silberne Lettern und Angst an der Wand stets in Blei. Es scheint mir alles zu sein, und ich weiß nicht. Es scheint eine Art Stille zu sein, die uns in ein Vakuum fließen lässt,
und ich weiß nicht.
Es scheint eine Art Verzweiflung zu sein, die uns einander näher bringt. Wie oft hatte ihn der Alte dafür bestraft, wenn er ihn dabei erwischte, wie er sich versichern wollte, ob sein Hemdkragen gerichtet sei und dabei 2, 3 Sekunden länger als dafür vorgesehen seine eventuelle Wirkung auf die Außenwelt erwog. Die Luft faltete sich und man erkennt sich, wie in einem Spiegel, im Grunde nicht. So viele Gesichter, so viele eigene Wesen, vergorener Pelz, liegen in den Büschen brach. Vom Boot aus sind wir der tiefere Rinnsal, wir kehren zurück, mir tropft das Bein Schritte hin, zum Ufer zum Beispiel, oder in der Badewanne über der Kante, oder wenn es regnet, ich nicht abfließen kann. Bleibe stehen und betrachte den Rinnstein, sein abwaschbares Selbst.
Bist du ein Weibsbild?
Der talarische Greis packte ihn dann am Genick wie eine junge Katze, grub seine manikürten, scharf geschliffenen Fingernägelschwerter in seinen knöchernen Hals und nötigte ihn, nachdem er sein Bildnis bereits verlassen hatte, noch einmal vor den einzigen Spiegel des ganzen Hauses, der für gewöhnlich verhangen in der Küche über dem Spülbecken in die Wand eingelassen war, nicht größer als die Handfläche eines erwachsenen Mannes.
»Was siehst du?«
Der Atem seines Vaters, der nach Lakritze stank, fuhr ihm ins Gesicht wie ein feuchter Wind, der stets für schlechtes Wetter sorgt.
»Mich, ich sehe mich.«
Das scharfkantige Horn grub sich tiefer in die Haut und färbte die entstandenen Halbmonde rot.
Ein plötzlicher Schlag, einstudiert, choreografiert, ließ sein Jochbein erzittern. »Du siehst nicht dich, du siehst dich verkehrt herum, ins Groteske verkehrt. Du siehst deine verdammte, deine dunkle Seite, die des Teufels ist. Vanitas, leerer Schein, du glaubst, ich habe dein Verharren nicht bemerkt. Du glaubst, du wüsstest, wie lange man einen Blick als einen Kontrollblick tarnen kann. Aber ich habe es in deinem Gesicht gelesen, habe gesehen, wie dich der Hauch der Eitelkeit streifte. Schau dort niemals hinein, wenn du nicht unbedingt musst. Hast du das verstanden?«
Sebastian Hohenner hatte verstanden und mied von diesem Zeitpunkt an nicht nur den Spiegel seines Elternhauses, sondern auch den in seinem Klassenzimmer neben der Tür, schaute stattdessen fortan Mimi tiefer in die Augen als jemals zuvor, während die Haut an seinem Hals, den er mit einem Seidenschal verhüllte, brannte wie Feuer und seine rechte Wange pochte, als säße dort sein Herz. »Was ist mit meinen Augen?« hatte sie schüchtern gefragt, als er sie bat, still zu sitzen, eine Weile nichts zu sagen. Sie redete gewöhnlich sehr viel und sehr beherzt, vor allem wenn die Sonne schien. »Nichts ist mit deinen Augen«, hatte er geantwortet. »Ich kann mich darin spiegeln, das ist alles.« Sie setzte zu einer Antwort an, aber sein Finger auf ihren Lippen gebot ihr zu schweigen, während er sie beinahe hypnotisierte. »Ich kann mich ebenfalls in deinen Augen sehen«, sagte sie dennoch, sagte es leise, so als wäre Flüstern ein Kompromiss. Dann sprach sie erst wieder, als er es ihr erlaubte, jedoch nicht mehr so fröhlich wie zuvor. Wie betäubt richtete sie ihr Haar, obwohl sich daran nichts verändert hatte. Sie fühlte sich beklommen, Sebastians Blick stach wie ein Messer auf sie ein, aber sie hatte das Gefühl, er sah nicht sie, sah nichts anderes als sich selbst. »Höre, draußen geht ein Sturm, den rufen wir, los, Donnerhand! Den knechten wir mit Eisenband und führen ihn an der Lorelei vorbei und lachen über dieses sich kämmende Monster. Aus den Bechern rieselt Wort um Wort, ein Regen ist geworden, und all das fasst nicht an, womit das Herz bewohnt sein will. An kalten Tagen spickt man aus der Nische und wundert sich, wie's draußen geht. Doch hier im Stübchen glüht der Herd, bereitet warmen Mündern Speisen. Wir segeln durch die Endlosigkeit der Himmel, Sternenaugen, schwarz die Nacht, sie seufzt den silbernen Baummond an, er fällt herab in Tränen, Licht der Nacht. Die Erde, ein violetter Brand im Saphirdunst des Orbits, während darunter Bäume in einer kühlen Brise baden. Wir passieren das Karmesinauge des großen Gottes Mars. Habt ihr viele Spiegel zu Hause? Auch er flüsterte jetzt, was so gar nicht zu diesem angenehm backwarmen Nachmittag passte. »Nicht sehr viele. Ich würde sagen, normal viele. Warum fragst du?« »Ob der Glanz in ihren Augen erlöschen würde, wenn sie starb? Ob man sich wohl nur in toten Augen spiegeln sollte?
War es nicht das, was sein Vater meinte? Dass es lästerlich ist, sich in lebenden Dingen zu spiegeln? Liebe bedeutete ihm Härte und Disziplin, Gehorsam und Arbeit. Was, wenn sein Vater damals schon gewusst hätte, dass er den Wunsch hegte, Arzt zu werden, dass sein Sohn nichts von diesem in allen Belangen bösartigen Gott hielt? Er hätte ihn ganz sicher auf dem kalten Stein, den er Altar nannte, festgebunden und unter Tränen und Gebeten ausgepeitscht.
»Du willst also Gott lästern, du eitler, undankbarer Schweinehund?« Ein Schlag. Und dann der nächste Schlag. Unter Tränen, immer unter Tränen und bis zur Unkenntlichkeit gestammelten Gebeten.
Mimi war eines Tages verschwunden. Als man sie fand, fehlten ihr die Augen. Ansonsten war sie unberührt.
Den Borgias war bekannt, dass ihr Christus ein Fresser und Weinsäufer war, reicher Gastgeber, der die Liebesgespielinnen ganz besonders achtete, denn sie hatten ja viel geliebt. Von Gott berührt wird der Mensch im Safte, das Glockengeläut der Eingeweide kennt keine Grenzen der Moral. Im Vieh ruht Gott, im Euterspritzen, in den Schlingen des Universums behält er sich vor, uns durch Lust zurück zur Quelle zu führen. Das Geheimnis der Beschneidung ist das Geheimnis des Eherings, der zelebrierten Hochzeit. Der Jüngling Jesu gab seine Vorhaut seinen Bräuten, die das höchst kostbare Präputium mit sardischem Stein gerötet trugen, auf dem zu lesen stand, wegen des vergossenen Blutes. Der Hersteller des Rings ist der Heilige Geist, seine Werkstätte Marias reinster Schoß. Zuletzt gesehen wurde das Ringlein zu Zeiten Katharinas von Siena, die sich kreischend auf dem Boden wälzte und um die Umarmung ihres süßen, geliebten Jünglings Jesu bettelte. Als verzückte Jungfrau trug sie seine Vorhaut am Finger, warf sich mit Schaum vor dem Mund herum, völlig der Hysterie ihrer Geilheit ergeben.
Ein Schneedämon, der sich von Fleisch ernährt, um danach in die Wälder zu verschwinden, um sich das eiskalte Schnütchen mit jungen Fichten zu putzen, quergelegt und weich. Die Förster hielten das abgescherte Bäumelein für Windfraß, das Schneelager für holles Bettenzelt, das Bluträtsel für füchsisches Treiben, das Kochfeuer für Magie. Man erzählte es nicht in der Kneipe, sagte nicht, ich habe heute im Wald einen Herd entdeckt, Nierengulasch war noch übrig, aber ich wollte nicht riskieren, dass dieser weiße Riese erwacht und mir vielleicht Lungen und Herz abfrühstückt. Aus Adams Notizbuch. Welcher Sinn lag hinter dem Murmeln, das Bäche simulieren wollte? Das Erbrechen hoch angesehener Wörter ist beinahe moderne Literatur. In der Hoffnung, jemand verstünde also doch. Dann die Theorie. Du musst dich getäuscht haben, das Verstehen bist nur du. Tänzer in Glasbehältern in der Stadt tanzen rund um die Uhr. Sie pausieren nie. Es ist die Freiheit, die Welt zum ersten Mal zu erblicken. Da ist zunächst keine Welt, die man sich ansehen könnte. Bunte Zikaden, die stimmen, Augen, die ihre selbstgefällige Freude spiegeln, Münder, hinter denen Töne lauern, wie sie von Schwachsinnigen gebrabbelt werden. So empfängt uns die Welt. Von der Mutter sieht man nichts, schmeckt nur unendliche Milch, die Unendlichkeit des warmen Körpers. Kula, Kali, Original Orchis since 37. Ist auch alles noch so sehr zersplittert, so sage ich es doch in mein eigenes Zimmer hinein, wie Scherben, die im hellen Schein erstrahlen, mir unterschiedliche Geschmäcker bieten, die nur ein Traum in der Morgendämmerung gewesen sind. Wie Bilder mir ein Wunder sind, wenn sie niemand sonst beachtet. An wie vielen Schnitten die Zunge leidet. Sie lispelt, sie zischt unentwegt. Mal verharrt sie zwischen Gaumen und dem eigenen Bett, das sich mit Speichel füllt. Ertrunken ist im Nachtgewand noch nie ein Träumer, der ein Eiland weiß.